Willkommen zurück bei Linksgrün versifft. Vor den Mikros begrüßen euch wie immer Luca und
Ronja.
Außerdem gibt es noch Micha, der unterstützt uns bei den Blogartikeln und bei der Recherche zu unseren Themen. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema für euch mitgebracht und zwar möchten wir heute mit euch über Sexarbeit reden. Vielleicht ein paar Informationen vorab. Luca und ich sind beide und auch Micha, wir sind alle drei keine SexarbeiterInnen. Dementsprechend sprechen wir hier natürlich aus einer nicht betroffenen Perspektive. Das ist mir relativ wichtig zu erzählen, denn falls ihr SexarbeiterInnen seid, haben wir wahrscheinlich hier nicht großartig viel Neues für euch zu sagen. Aber für Leute, die mit dem Thema noch gar nicht in Kontakt gekommen sind, können wir vielleicht den einen oder anderen Denkanspruch liefern, hoffe ich. Ich bin der Meinung, dass wir hier auch nicht die richtige Antwort parat haben auf das ganze Thema. Das ist überhaupt nicht unser Anspruch, sondern wir wollen einfach das Thema mal von ein paar verschiedenen Seiten beleuchten und vielleicht uns auch selber noch eine stärkere Meinung bilden, denn ich persönlich bin auch ein bisschen ambivalent, was das ganze Thema angeht, und weil ich finde, es gibt viele richtige Argumente auf vielen verschiedenen Seiten und da wollen wir einfach mal tiefer mit euch einsteigen. So, hast du noch was vorweg zu sagen?
Nee, ich wollte auch dasselbe sagen. Ich freue mich auch auf die Folge. Bei mir war es nämlich genauso. Ich habe im Vorhinein war ich extrem ambivalent. Mhm. Ich muss sagen, durch die Recherche und von dem, was ich bis jetzt auch von dir gehört habe im Vorfeld, bin ich ein bisschen weniger ambivalent.
Ja,
ich habe mich etwas positioniert, glaube ich. Aber ja, auf jeden Fall nicht super überzeugt von irgendeiner Position. Und ich glaube, das wird sehr spannend.
Ja, ich glaube auch, dass es sehr cool wird. Denn Luca und ich haben uns jetzt im Vorfeld eigentlich gar nicht so richtig gesagt, wie unsere Positionen sind und wie wir uns jetzt vorbereitet haben, weil wir es eben auch ein bisschen spannend halten wollten für uns selber. Deshalb ist es jetzt hier wirklich alles sehr live. Und wenn wir irgendwann anfangen, uns an die Gurgel zu gehen, weil wir unterschiedlicher Meinung sind, dann müsst ihr damit klarkommen.
Dann ist das nur zu eurer Unterhaltung.
Okay, dann lass uns anfangen. Gut, los geht's ganz grundsätzlich einfach mit ein paar Hintergrundinformationen zum Thema Sexarbeit. Willst du anfangen?
Ja, warte, wir haben das Intro vergessen.
Wir haben das Intro vergessen. Hier kommt das Intro.
Links grün versifft.
So, dann geht's jetzt aber los und zwar mit den Hintergrundinformationen. Es wird gesagt, dass Deutschland der Puff Europas ist. Das finde ich schon mal einen ganz interessanten Aspekt, denn in Deutschland ist die Sexarbeit eben relativ unreglementiert, weshalb viele Menschen nach Deutschland kommen, um Sex zu haben.
Ich habe ein paar Zahlen mir rausgesucht, also vom Statistischen Bundesamt. Das sind Zahlen bis Ende 2020 und da waren offiziell 24.940 gemeldete SexarbeiterInnen. Also differenzieren dabei auch nicht vom Geschlecht. Und fand ich auch ganz spannend, 2.200 Gewerbe.
2.200 Gewerbe, ja.
200, also in Bezug mit Sexarbeit, also das sind dann irgendwie Bordelle und weiß ich nicht, Massageeinrichtungen, die das mit anbieten. Also auf jeden Fall solche Gewerbe. Und ja, und die Dunkelziffer ist natürlich deutlich höher. Also offiziell sollte man sich, glaube ich, anmelden. Also muss man sogar.
Ja.
Wird natürlich oft nicht gemacht, aus diversen Gründen. Und ich glaube, da hatten wir auch ein paar andere Zahlen. Aber ich hatte eine Studie gesehen, aber das waren relativ alte Zahlen, so irgendwie 2006 oder so oder 2004. Und da, auf die Studie komme ich später nochmal zurück. Und da wurde das geschätzt auf ungefähr 150.000.
Okay, also die Zahl, die ich rausgesucht habe, ist bei 400.000 und das war, ich glaube, von 2019.
Ja, also ich nehme an, dass das bestimmt genauer, natürlich ist natürlich auch sowieso in jedem Fall wahrscheinlich geschätzt, weil es
ist
natürlich
halt
nicht verlässlich, ja, es eine Dunkelziffer ist. Genau, aber das schon mal vorweg, also es ist auf jeden Fall schon eine ganze Menge.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also insgesamt ist seit 2002 die Prostitution in Deutschland legal und seit 2017 haben wir auch das sogenannte Prostituiertenschutzgesetz, das eben besagt, dass Sexarbeiterinnen sich tatsächlich offiziell anmelden müssen, was eben in den wenigsten Fällen passiert. Aber theoretisch ist das die Gesetzeslage. Außerdem ist der Sexsektor ein stetig wachsender Sektor mit jährlich ungefähr 7 bis 8 Milliarden Euro Gewinn, was halt echt eine ganz schöne Menge
ist. Das ist schon viel, ja.
Ist krass. Und je nach Region sind bis zu 85% der Sexarbeiterinnen Migrantinnen, was halt eben auch sehr deutlich zeigt, dass Sexarbeit in Deutschland ein Problem ist, was eben überwiegend nicht deutsche Frauen betrifft, sondern zugewanderte Frauen. Die Frauen kommen überwiegend aus Rumänien, Bulgarien und Ungarn, was ich auch interessant fand, war mir vorher nicht bewusst, dass die eben so stark aus Osteuropa sind. Ich hätte gedacht, dass vielleicht auch aus Südeuropa oder auch aus Afrika viele Frauen nach Deutschland kommen, um als Sexarbeiterin zu arbeiten. Insgesamt sind offenbar 93% der Sexarbeiterinnen weiblich, weshalb wir vielleicht auch einfach nur die weibliche Form benutzen können. 4% sind männlich und 3% sind transgender, was krass ist. Also wenn man halt sich mal anguckt, wie viel Prozent männlich und wie viel Prozent transgender. Und auch wenn man eben guckt, wie viel Prozent der Menschen, also in der Gesellschaft transgender Menschen sind, ist es natürlich viel weniger als 3%, was eben dann zeigt, dass Prostitution definitiv auch ein Problem von Transmenschen ist oder vielleicht nicht unbedingt ein Problem, aber ein Thema ist, das Transmenschen betrifft.
Also sozusagen eine extrem hohe Quote von Transmenschen sind SexarbeiterInnen.
Genau, weil es hat eben auch damit zu tun, dass sie sehr stark diskriminiert werden und oft eben gar keine andere Möglichkeit haben, an Geld zu kommen, als dann eben im Sexsektor tätig zu werden. Und auch unter den Transmenschen sind es überwiegend Transfrauen, die dann SexarbeiterInnen sind und weniger Transmänner.
Ja, vielleicht auch interessant. Ich habe noch ein paar Zahlen rausgesucht. Das war auch eine Studie, die natürlich auch in den Shownotes verlinkt wird. Und die Status hat das auch nochmal, beziehungsweise Statista, sorry, hat das nochmal aufbereitet, ein bisschen grafisch, kann ich auch sehr empfehlen, dass man sich das anguckt. Die haben 2018 bis 2019 über 2000 Männer gefragt, ob sie schon mal Sex hatten und dafür bezahlt haben. Und da kam raus, dass insgesamt, also von 18 bis 75 Jahren waren die Männer, muss man dazu sagen. Und da kam raus, dass ungefähr fast 27% schon mal für Sex bezahlt haben in ihrem Leben. Ja. Ronja schüttelt schon den Kopf. Und 4% im letzten Jahr. Und was wirklich spannend ist, ist, die haben das dann für in so Altersgruppen aufgeschlüsselt. Und was mich zum Beispiel total gewundert, also erstens, die Zahl ist schon sehr hoch.
Ja,
30%. Also über ein Viertel ist wirklich, hat mich gewundert. Und interessanterweise selbst bei, also ich hätte jetzt zum Beispiel jetzt von dem stereotypischen Bild, das man hat über dieses Thema, hätte ich gedacht, das sind vor allem eher ältere Männer. Mhm. Aber selbst bei den 18- bis 25-Jährigen waren es immerhin schon 15%.
Krass.
Und von denen 5% im letzten Jahr. Und die Altersgruppe mit dem höchsten, mit der höchsten Quote waren 46- bis 55-Jährige in dieser Studie. Also bezieht sich natürlich nur auf Deutschland. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe. Und da war das auch 33%, die schon mal für Sex bezahlt haben in ihrem Leben und 6,5% im letzten Jahr.
Krass.
Also ja, das ist wirklich kein Randthema sozusagen. Das ist extrem viele Menschen hatten da schon Berührung mit. Und ich glaube, du hast das im Vorfeld, als wir gequatscht haben, darüber gesagt, was ich super fand. Du hast gesagt, man guckt halt auch immer nur auf die sozusagen SexarbeiterInnen, aber halt nicht auf die Kunden. Ne?
Genau.
Also nicht auf die Freier, nicht auf die Männer überwiegend, die das in Anspruch nehmen.
Ja, das finde ich halt auch super krass. Also ich hatte noch die Zahl rausgesucht, dass 18% der geschlechtsreifen Männer wirklich dauerhaft aktive Sexkäufer sind. Also du hast eben 30% gesagt, die es schon mal in Anspruch genommen haben.
Ja.
Das kann ja dann auch einmalig gewesen sein. Aber dass eben 18% der Männer es wirklich regelmäßig in Anspruch nehmen, finde ich auch super, super erschreckend. Und ja, wie du gerade schon gesagt hast, wenn es um Sexarbeit geht, wird immer nur über die paar hunderttausend Frauen geredet, die Sexarbeit betreiben. Aber nie über die vielen, vielen Millionen Männer, die halt Sexarbeit in Anspruch nehmen. Also es sind 1 Million Männer täglich, die Sex käuflich in Anspruch nehmen, die dann einfach zurück zu ihren Familien gehen, so tun, als wäre alles in Ordnung. Und die Frauen, die Sexarbeit eben anbieten, werden aber total ghettoisiert und aus der Gesellschaft im Grunde ausgeschlossen. Das ist halt echt eine totale Diskrepanz, die da besteht.
Ja, so ein Machtgefälle auch, ne?
Ja, definitiv. Okay, also hast du noch irgendwelche Hintergrundinformationen, die du uns gerade mitteilen möchtest? Sonst würde ich einfach vielleicht ein bisschen was zur Entstehung von der Prostitution erzählen. Denn viele Leute sagen ja immer, dass Prostitution das älteste Gewerbe der Menschheit sei und dass es Prostitution schon immer gab, was natürlich Bullshit ist. Denn ihr könnt es euch denken, wer ist schuld daran, dass es Prostitution gibt? Ja, natürlich Kapitalismus und Patriarchat.
Ding, 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 ding. Ist neue Bestzeit, glaube ich.
Ja, stimmt, Bestzeit. Aber ganz kurze Randinfo hier noch. Mir ist aufgefallen, dass ich das ein bisschen problematisch finde, dass wir immer sagen, das Patriarchat und der Kapitalismus sind an allem schuld. Denn tatsächlich Rassismus gehört da auch mit dazu. Also eigentlich ist es ein Dreiergespann. Rassismus, Patriarchat und Kapitalismus sind die Probleme unserer Gesellschaft. Und wir beide, da wir weiß und privilegiert sind, haben halt immer nur Patriarchat und Kapitalismus auf dem Schirm. Also sollten wir in Zukunft auch mehr den Rassismus mitdenken. Das ganz kurz nur am Rande. Also, als das Patriarchat entstanden ist oder beziehungsweise warum ist das Patriarchat entstanden? Das Kollektiv hat sich entwickelt zu Privateigentum und dieses Privateigentum haben Männer sich angeeignet und um es dann auch nach ihrem Leben in der Familie halten zu können, haben sie es eben von Vater an Sohn weitergegeben und damit das möglich ist, musste die monogame Ehe konstruiert werden, damit eben sichergestellt wird, dass die Partnerin von den Männern nur mit ihnen selbst Sex hat und somit die Kinder, die diese Partnerin zur Welt kriegt, von dem einen bestimmten Mann sind. Das heißt, die monogame Ehe wurde eingeführt für die Frauen. Natürlich wollten die Männer nicht dann nur noch Sex mit einer Frau haben und deshalb ist dann quasi im Zuge dessen auch die Prostitution entstanden, damit Männer weiterhin auch noch mit anderen Frauen Geschlechtsverkehr haben können. Danke dafür.
Ich wusste nicht, dass du so weit ausholen musst, um Sexarbeit zu erklären, aber es ist ein sehr spannender Gedanke. Also das ist quasi sozusagen die, dass sozusagen das Konstrukt ist, dass man Frauen an ihrem Platz halten muss, um sozusagen dieses, wie soll man sagen, so Ressourcenaneignung sicherzustellen. Mhm, genau. Aber da Männer darauf nicht verzichten wollen, ist sozusagen dann die Theorie, dass die darüber hinaus dann sozusagen sich dann alternativ trotzdem noch weiter mit Menschen schlafen wollen, genau. Mit Frauen und demnach dann für Geld.
Und deshalb finde ich das auch total spannend, wir sagen einfach viel zu oft spannend, ich wurde da schon drauf angesprochen, aber egal.
Es ist ja auch alles spannend. So spannend.
Es gibt eben die Theorie, also viele Menschen haben das schon gesagt, dass Ehe und Sexarbeit zwei Seiten einer Medaille sind. Ich bin damit zum ersten Mal in Kontakt gekommen in dem Buch von Emilia Roig, Why We Matter, kann ich euch sehr empfehlen, richtig, richtig gutes Buch. Ich habe jetzt auch in der Vorbereitung das Kapitel über Sexarbeit nochmal durchgelesen und habe da sehr viele Denkanstöße bekommen. Also vieles, was ich hier sage, ist auf das Buch zurückzuführen. Aber tatsächlich habe ich jetzt in der Vorbereitung auf die Folge auch gelesen, dass Bebel schon 1879 in seinem Buch Die Frau und der Sozialismus gesagt hat, die Ehe stellt die eine Seite des Geschlechtslebens dar, nein, der bürgerlichen Welt dar, die Prostitution die andere. Die Prostitution wird also zu einer notwendigen sozialen Institution für die bürgerliche Gesellschaft, ebenso wie Polizei, stehendes Heer, Kirche, Unternehmerschaft. Ist schon krass, oder?
Ja, das ist echt krass. Also ich muss sagen, das ist so ein spannender Gedanke, weil ich habe noch nie Sexarbeit oder Prostitution aus diesem Blickwinkel erklärt gesehen. Mhm. Also ich finde das ganz interessant, weil man, also ganz oft redet man darüber, als ob das irgendwie einfach da wäre.
Ja.
Und als ob das auch irgendwie, nach dem Motto so, als ob das so aus dem Nichts entstehen würde. Aber natürlich, ne, ich meine, es gibt ja sozusagen dieses Geschäft nur, weil es halt Menschen gibt, die das kaufen.
Ja.
Also gewissermaßen ist es ja auch ein Gut, ne? Und irgendwie eine Arbeit, die wie jede andere. Also die Idee, dass das sozusagen natürlich dann auch Nachfrageding ist in dem Sinne. Also es klingt irgendwie so komisch, weil es geht halt um Menschen, aber letztlich ist es ja so. Ne?
Ja, na klar. Also ich meine, es gibt viele, viele Berufe, wo eben dann nicht am Ende ein Produkt entsteht. Zum Beispiel auch MusikerInnen bieten irgendwie ihren Körper an, also halt jetzt nicht in dem Sinne, wie Sexarbeiterinnen das tun, aber trotzdem geben sie ja auch, also wenn ich eine Musikerin mir heute bestelle, die mir ein Lied auf der Gitarre spielt, dann kaufe ich ja auch ihre Zeit und im Grunde ist es genau das Gleiche bei der Sexarbeit. Mhm. Und das ist halt auch das Problem, dass in unserer Gesellschaft eben Sexarbeit immer unter diesem moralischen Punkt betrachtet wird, weshalb es dann auch so verteufelt wird. Aber ich glaube, da kommen wir gleich noch ein bisschen weiter zu. Ja. Wir können noch ganz kurz bei diesem Punkt bleiben. Ehe und Sexarbeit sind zwei Seiten einer Medaille. Denn das habe ich auch bei Emilia Roig gelesen und das finde ich sehr bemerkenswert, dass sie eben sagt, also tatsächlich werden immer noch die meisten Ehen nicht aus purer Liebe geschlossen, sondern eben auch aus Abhängigkeiten. Mhm. Und du hast eben als Frau quasi die Möglichkeit, Sex für Geld anzubieten, um dann halt Geld zu haben oder du verheiratest dich in einer Ehe, wo du aber auch Sex anbieten musst und dafür kriegst du dann sozialen Status und materielle Sicherheit. Das ist irgendwie so ein krasser Gedanke.
Das ist quasi das Gleiche, nur unverpackt eigentlich.
Genau, ne? Halt die andere Seite der Medaille so ungefähr.
Ja.
Und auch also beide Dinge, also Sexarbeit und Ehe, sind halt irgendwie so die Verbindung von einem materiellen Vertrag zum Lebensunterhalt und der Einwilligung zum Sex- und Care-Arbeit. Weil also bei der Sexarbeit wird ja auch dann oft gesagt, dass eben dann die Freier auch da halt dann mit den Sexarbeiterinnen kuscheln wollen oder einfach ein bisschen Zuneigung haben wollen und so. Also es geht dann nicht immer nur primär um Penetration, sondern einfach auch um Zuneigung, was halt Care-Arbeit ist. Mhm. Und die Sexarbeiterin bekommt dann eben dafür materielle Sicherheit in Form von Geld. Also es gibt da schon viele Parallelen.
Das ist ein total gestörter Gedanke. die Idee, dass das einfach so, also vor allem das impliziert ja auch ein bisschen, dass es unausweichlich ist in der Hinsicht, ne? Nach dem Motto, Männer verlangen das und dann kannst du dich entscheiden als Frau, okay, entweder du machst das sozusagen bezahlt in der Ehe oder sozusagen bezahlt in, als Arbeit.
Unbezahlt in der Ehe.
Unbezahlt in der Ehe, ja gut, aber ich meine im Sinne von, du erhältst dann andere Ressourcen, ne? Also sozusagen, wie du eben meintest, ja, du wirst ja nicht für den Sex selbst bezahlt, aber ich meine, letztlich in diesem patriarchalen Konstrukt wirst du ja dann irgendwie dafür kompensiert, ne?
Genau.
Und deswegen halt auch so Ehegattensplitting und die ganzen anderen Sachen, ne? Die Idee ist irgendwie, du machst die Care-Arbeit und bist zu Hause und hast Sex mit deinem Mann. Ja. Und genau, der Mann sorgt dann halt für deinen Lebensunterhalt. Das ist echt erschreckend.
Genau, und deshalb darf man halt Sexarbeit auch nicht so isoliert vom Rest der Gesellschaft betrachten, weil es halt einfach nur eine weitere Form der Ausbeutung der weiblichen Sexualität ist. Mhm. Und diese Ausbeutung muss halt auf den verschiedensten Ebenen bekämpft werden und nicht nur die Sexarbeit, also auf der Ebene.
Ja, und ich meine, das Interessante ist ja auch, es scheint ja eben so ein Männerding zu sein im Sinne von, also egal ob jetzt irgendwie homosexuell oder heterosexuell, aber es sind ja oft Männer, die das kaufen von anderen Männern oder von anderen Frauen. Aber also es gibt wenig, also die Kehrseite ist quasi nicht existent. Ne? Also das würde sozusagen eigentlich diese Theorie so ein bisschen stützen, dass es halt ein Männerding ist dann.
Ja.
Im Sinne von, dass die das halt verlangen, ne?
Genau, genau, sie verlangen es. Und Frauen müssen es halt geben. Also insgesamt ist die weibliche Sexualität in unserer Gesellschaft ist dazu da, um Männer zu befriedigen. Denn auch in heterosexuellen Paarbeziehungen kommen, ich glaube, über 95% der Männer regelmäßig zum Orgasmus, aber nur 65% der Frauen. Mhm. Also da sind dann halt 35% Lücke, die halt wirklich nur dafür da sind, den Mann zu befriedigen und nicht die Frau. Mhm.
Hast du schon mal, es passt eigentlich hier nur sehr tangentiell, aber hast du schon mal gehört, das war so ein Artikel, ich weiß nicht, ob ich den schon mal geschickt habe, dass Frauen in der DDR viel öfter Orgasmus hatten als im Westen?
Ja, es gibt da auch so ein Buch, ich weiß leider nicht von wem, aber die Frauen haben besseren Sex im Sozialismus oder so.
Ja. Wollte ich mir immer mal was ja auch interessant ist, ne? Weil das gibt ja schon Indiz dafür, dass es irgendwie auch durch diese Ungleichstellung, also sozusagen je gleich oder je mehr Wert man auf oder je mehr sozusagen Gleichstand man herstellt zwischen den Geschlechtern, dass es dann sich halt selbst in so einem privaten, in Anführungsstrichen, Bereich wie das Sexleben zu Hause irgendwie auswirken kann. Ne?
Ja, total.
Nee, das ist, also aber ich habe das Gefühl, das denkt man nicht oft so weit. Ne? Also man hat das Gefühl, dass es irgendwie irgendwas, was hinter verschlossenen Türen passiert. Und dann gibt es die Gesellschaft da draußen oder irgendwie dein öffentliches Leben. Aber sozusagen, dass das irgendwie, dass man da einen roten Faden ziehen kann, ist schon interessant.
Ja, also gerade wenn es um Sex geht, dann wird das ja halt so sehr oft individualisiert. Mhm. Weshalb man dann denkt, das ist jetzt mein persönliches Problem. Das hat kein gesellschaftlich oder das ist nicht in der Gesellschaft verankert, dass eben ich dieses Problem habe. Aber meistens ist es halt nicht so. Das Private ist politisch. Und es hat einen Grund, warum Frauen Orgasmen vortäuschen.
Ja,
schon verrückt.
Auch anderer Aspekt, den wir, glaube ich, für den wir jetzt hier keine Zeit haben, aber den haben wir auch schon ein bisschen in der Selbstliebe-Folge angesprochen. Es impliziert ja auch so ein bisschen Richtung Care-Arbeit, dass man ja auch sagen könnte, dass Männer zum Teil auch vielleicht keine andere Möglichkeit haben, sozusagen an Nähe zu kommen in der Hinsicht, weil ihnen halt viele oder vielleicht auch durch die Ansozialisierung oder was auch immer, aber dass ihnen auf jeden Fall auch oft eben dieser Modus fehlt, sozusagen Zuneigung zeigen zu können, auch gegenüber anderen Männern, dass also diese ganze Care-Arbeit immer zu Lasten der Frauen in ihrem Leben zurückfällt. Ja. Das ist ja auch interessant, ne? Also sozusagen, dass das Patriarchat könnte man ja auch vielleicht anprangern in dem Sinne, dass es in der Hinsicht ihnen selbst schadet, sodass sie sich das halt kaufen müssen, ne? Was ja auch total gestört ist eigentlich. Also sozusagen, du hast so ein Verlangen nach Zuneigung, selbst wenn es nicht mal reiner Sex ist, aber niemand, also irgendwie du kannst es aber selber nicht richtig einfordern oder irgendwie auch nicht so Beziehungen eingehen, dass du das bekommst, dass du es dir halt erkaufen musst. Ne? Also sozusagen, wo für mich dann nochmal mehr sozusagen ein Indiz dafür ist, dass halt das Problem dann auch irgendwie bei Männern liegt oder wie sie sozialisiert wurden.
Ja, klar. Also du hast das gerade gesagt, das Patriarchat ist natürlich auch für die Männer schädlich und also sie sind genau solche Opfer. Das klang jetzt ein bisschen blöd. Weshalb wir das Patriarchat abschaffen müssen, ganz, ganz klar.
Solved. Check.
Check. Also steht heute auf meiner To-Do-Liste Patriarchat stürzen. Cool.
Nice.
Okay, wollen wir auf den nächsten Punkt eingehen?
Ja, gerne.
Okay, der nächste Punkt ist Sexarbeit ist Lohnarbeit. Ich finde, das muss man einfach mal so unterschreiben, damit eben dieser moralische Zeigefinger aus dem ganzen Thema rausgenommen wird. Denn darum geht es nicht. Also wir können nicht mit Moral auf das Thema gucken, denn was ist Moral, was ist Sexualmoral? Und Menschen, die halt so den moralischen Blick darauf haben, sagen dann eben auch sehr oft in der Gesellschaft zu Frauen, die keine Sexarbeiterinnen sind, dass sie sich kleiden wie eine Hure oder dass sie Schlampen sind, wenn sie sich so und so verhalten. Mhm. Und dadurch hat das dann eben auch eine Auswirkung auf die Gesamtheit der Frauen. Und wenn wir aber Sexarbeit einfach als Lohnarbeit betrachten, dann können wir halt auch die Sexarbeiterinnen dabei unterstützen, einfach den Arbeitskampf zu kämpfen. Mhm. Und dann sind sie im Grunde, genau wie alle anderen, auch ArbeiterInnen, die das Recht auf ihren Arbeitskampf haben. Mhm. Man kriegt dann oft zu hören, ja, aber die machen das doch nicht freiwillig, die sind doch irgendwie dazu gezwungen. Aber ganz ehrlich, wer von uns geht 40 Stunden die Woche freiwillig arbeiten?
Ja.
Natürlich sind wir alle gezwungen. Wir brauchen Geld, wir brauchen Geld zum Überleben und dafür gehen wir arbeiten. Mhm. Und ob ich jetzt 8 Stunden am Tag vorm Computer sitze oder halt ein paar Mal am Tag Sex mit jemandem habe, ist meine Entscheidung.
Ja, das ist total spannend, dass du das so genau formulierst, weil du hast mir auch einen Podcast empfohlen, den ich auch sehr empfehlen kann, der ist La Politique des Putes und das ist ein Podcast auf Französisch leider.
Deshalb habe ich dir noch empfohlen, weil ich ihn nicht hören konnte.
Genau, aber übersetzt sozusagen die Politik der Nutten und da, das sind irgendwie 10 Folgen oder so und da, die Person hat 20 SexarbeiterInnen interviewt und auch also mit dieser Verteilung, dass es ungefähr 90% Frauen sind, da haben sie sozusagen 18 Frauen interviewt und 2 Männer und ich glaube sogar eine Transperson, bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall, und da geht es auch in einer Folge nur um, die heißt Choix, also es geht nur um sozusagen Choice, also Wahl und da geht es genau darum, ob man sozusagen die Wahl hat. Und das ist sehr interessant, weil die immer, wenn, also man hört quasi, wie ihnen diese Frage gestellt wird und die müssen immer alle so ein bisschen lachen.
Ja.
Und man merkt einfach so richtig, und die erzählen dann alle, das ist so interessant, wir stellen uns diese Frage kaum oder eigentlich gar nicht, weil das, wie du schon sagst, für uns so klar ist, okay, wir müssen irgendwie Geld verdienen. Und die, also das sind natürlich, also es gibt auch ein paar Frauen dabei, die quasi über so Menschenhandelswege da reingekommen sind, aber auch viele, die das halt sozusagen als Beruf sehen.
Mhm.
Wie du meinst, als normale Lohnarbeit. Und die sagen, das ist super bezahlt, das ist irgendwie flexibel. Also sozusagen, es hat auch Vorteile, ne, in diesem bestimmten Aspekt im Vergleich zu anderen Lohnarbeiten. Und dann sagen die halt auch genau das Gleiche. Die sagen, das fragen uns immer nur Journalisten.
Ja,
also niemand, also so unter uns ist das nie ein Thema, weil natürlich müssen wir irgendwie Geld verdienen. Und das ist halt irgendwie eine komfortable Art und so weiter. Und die haben sich dann irgendwie dazu entschieden. Und ja, und das ist sozusagen auch, also da habe ich erst nochmal gemerkt, wie sehr das oft so moralisch aufgeladen ist, diese Frage. Also es dreht sich immer um, ist es deine freie Wahl, ist es nicht deine freie Wahl? Machst du es wirklich? Also, und vor allem, also gerade Leute, die dagegen sind, oft, dann wird das ja auch so gedreht, ne? Das ist dann so, ja, sie denkt, das ist ihre freie Wahl, aber eigentlich ist sie sozusagen so verblendet oder ist in so einem Machtgefüge, dass sie sich gar nicht frei entscheiden kann. Also so, also egal, was die Person sagt, die wirklich Sexarbeit leistet, sie wird nie ernst genommen in der Hinsicht, ne? Und also das ist so moralisch irgendwie belastet, dass ich glaube, dass das echt wichtig ist, das einfach so anzuerkennen, dass das vielleicht auch nicht die wichtigste Frage ist in dem Sinne, ne?
Ja. Also das kommt halt drauf an, ne? Wenn die Sexarbeiterin quasi einem dieser Narrative entspricht, dass sie entweder sich dann so, dass sie es rausgeschafft hat und sagt, ja, ich war ein hilfloses Opfer, dann wird sie halt so dargestellt wie, oh ja, das ist die breite Masse der Sexarbeiterinnen, die das so sieht. Und wenn sie aber sagt, nee, ich mache das freiwillig, ich fand das total gut, dann wird sie so als Ausnahme inszeniert.
Ja, 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 ja. Genau. Dann ist so, ja gut, aber alle anderen Frauen, die werden ausgebeutet.
Ja, genau, sozusagen. Genau.
Ja.
Und was du gerade gesagt hattest, dass sie das halt einfach wie einen Job ansehen und das halt einfach so machen, das hatte ich auch nochmal bei Emilia Reuk gelesen, dass man halt unterscheiden muss zwischen Begehren und Consent. Und es kann halt einfach dann bei einer Sexarbeit, kannst du halt Consent geben und trotzdem musst du ja die andere Person nicht begehren. Und wenn, also ich finde das dann oft irgendwie so witzig, dass dann gerade diese Moralapostel auf einmal sagen, ja, aber beim Sex sollte es doch um Begehren gehen, halt sonst eigentlich immer sagen, Sex ist was Böses, aber wenn es dann um Sexarbeit geht, dann soll es auf einmal um Begehren gehen, was halt totaler Unsinn ist, weil ganz ehrlich, ich glaube, in einer festen Beziehung hat man auch mal Sex, obwohl man gerade kein Begehren empfindet, einfach weil die andere Person es will. Und, aber man findet es ja dann auch nicht unbedingt schlimm, sondern, keine Ahnung, ich esse ja auch manchmal was, obwohl ich keinen Hunger habe oder keine Lust oder aus Langeweile, was weiß ich. Es gibt so viele Gründe. Und aber eben Sexarbeiterinnen wird das dann einfach abgesprochen.
Ja, das ist auch interessant. Ich habe schon was, so was Ähnliches gehört bei Masseurinnen, wie sagt man das? Und da ging es auch darum, jemand meinte, ja, aber ist das nicht eigentlich eklig, wenn man irgendwann irgend so einen fremden Rücken massiert? Und die meinen so, nee, überhaupt nicht, das ist einfach mein Job.
Ja.
Und ich, also das ist sozusagen mein letzter Gedanke, ob ich den Rücken jetzt attraktiv finde oder nicht, ne? Sondern irgendwie, man, also das ist irgendwie eine ganz andere Art von Umgang auch mit dem Thema sozusagen.
Ja, total. Das ist halt irgendwie dann einfach ein anderes Mindset. So, natürlich würde ich in meiner Freizeit jetzt vielleicht nicht unbedingt, was weiß ich, Toiletten schrubben oder so, aber wenn ich halt weiß, okay, ich muss das hier jetzt einfach machen, weil ich dafür mein Geld kriege, dann mache ich das halt und gut ist ungefähr. Ja, und das ist halt so, wir brauchen alle Geld und auf welche Art und Weise wir es uns holen, sollte unser Problem sein und nicht das von der Gesellschaft. Ja.
Hey, hier ist Ronja aus dem Schnitt. So wie ich das gerade formuliert habe, klingt es ein bisschen so, als wäre ich der Meinung, dass alle Menschen selbst dafür verantwortlich sind, welche Berufe sie haben und als ob das kein gesellschaftliches Thema wäre. Das habe ich natürlich nicht gemeint. Vielmehr ging es mir hierbei um Menschen, die einen Beruf haben, den sie wirklich gerne machen. In einem solchen Fall sollte die Gesellschaft sich nicht einmischen und die Leute einfach in Ruhe ihre Arbeit machen lassen. Dass aber bestimmte Menschengruppen viel häufiger als Toilettenputzerin tätig sind als andere, ist natürlich ein sehr wichtiges gesellschaftliches Thema, das auf Ungerechtigkeiten und strukturelle Probleme zurückzuführen ist und bei dem die Gesellschaft sich unbedingt einmischen sollte.
In dem, ich denke gerade dran, in dem Podcast gab es auch eine Frau, die kam aus Nigeria und das war auch, also fand ich fast witzig, die hat nämlich beschrieben, die hat, also das wurde da wurde eine Sozialarbeiterin interviewt, die sie quasi betreut hat und dann hat sie gesagt, ja, ich brauche jetzt unbedingt einen Job, ich brauche unbedingt einen Job und die Sozialarbeiterin war so, wieso brauchst du jetzt einen Job? Also weißt du, die war irgendwie seit 10 Jahren war die irgendwie Sexarbeiterin und dann meinte sie, mein Mann aus dem Niger kommt in 7 Monaten. Zurück und er weiß nicht, dass ich Sexarbeit mache und ich muss jetzt sozusagen offiziell einen Job haben als Deckung sozusagen. Krass. Und dann hat sie aber gesagt, eigentlich will sie aber trotzdem nebenbei noch ein bisschen zurück auf die Straße und dann irgendwie immer mal wieder abchecken. Und dann hat sie beschrieben, dass das auch für sie halt eine soziale Stellung auch war. Ne? Die war super bekannt in ihrem Viertel da, also auch unter den Frauen war sie sozusagen so ein bisschen wie so eine Matriarchin und hat so ein bisschen den Laden im Griff gehalten und kannte auch, ne, also die war sozusagen auch super erfahren und irgendwie auch in dieser Community dann irgendwie geschätzt. Und das fand ich auch so interessant. Also ihr war sozusagen klar, sie kann das ihrem Mann nicht nahe bringen, aber für sie hatte das irgendwie auch was Erfüllendes anscheinend. Ja, also es war auch für sie, also das kam irgendwie nicht so richtig in Frage, das komplett aufzugeben.
Ja, voll
sondern
cool.
Das war echt so interessant und ich war auch nur so, ah krass, ja. Also irgendwie, aber es hatte so Parallelen, als ob das irgendwie ein Teenie wäre, der eine Band gründen will, weißt du, und seine Eltern wollen, dass er irgendwie einen richtigen Job macht oder so. Ne? Es klang genau so. Die war so, ja, aber ich kann ja nicht einfach gehen. Also weißt du so, ich muss das ja irgendwie. Ja. Also es war so interessant.
Ja, total. Und ich habe auch gelesen, dass es eben auch was sehr Empowerndes haben kann, Sexarbeit zu machen. Zum Beispiel auch gerade Opfer von Vergewaltigung betreiben dann ab und zu Sexarbeit, um quasi sich ihren Körper wieder selbst zurückzuholen, um selbst wieder die Macht über den Körper zu haben. Das finde ich auch total krass. Und auch, ich hatte das gelesen, ich habe das Zitat jetzt gerade nicht mehr hier, aber die eine Frau hatte gesagt, dass sie eben sich selbst durch die Sexarbeit klargemacht hat, dass ihr Geschlecht nicht abgenutzt wird, wenn es oft quasi gebraucht wird, so ungefähr. Und dass sie sich dadurch dann wirklich ihren eigenen Körper wieder eigen gemacht hat und dadurch sich von dieser Vergewaltigung lösen konnte. Mhm. Also ist echt krass, was Sexarbeit da dann tatsächlich auch bewirken kann. Und auch, ich hatte gelesen über den Podcast, von dem du gerade gesprochen hast, ich werde den Namen nicht sagen, weil ich es nicht aussprechen kann, da haben dann die Sexarbeiterinnen gesagt, so was sie mit ihrer Arbeit verbinden. Und da wurde dann sowas genannt wie einsame Trösten oder ewiges Verlangen nach fleischlichen Begegnungen befriedigen oder erotisches Elend einiger bestimmter Menschen ausgleichen. Zum Beispiel junge Menschen, alte Singles, Witwer, Ehepartner, die kein Sexleben mehr haben oder auch Menschen mit schwieriger Sexualität, Menschen mit Behinderung, Überlebende von Missbrauch und solche Sachen. Und das finde ich einfach total krass, weil das halt so eine andere Sichtweise darauf ist. Also in unserem Diskurs ist es ja eigentlich immer alles sehr, sehr abwertend. Und wenn man dann eben wirklich mal den Sexarbeiterinnen die Bühne gibt und ihnen zuhört, dann merkt man, dass sie das wirklich auch teilweise vielleicht aus Nächstenliebe tun, um anderen Menschen auch was Gutes zu tun. Und dann ist es auch ein schöner Job, klar, wenn man in seinem Job irgendwie anderen helfen kann, vielleicht selber noch Spaß dabei hat.
Ja, absolut. Also ich habe letztens einen Film geguckt, der heißt, glaube ich, Good Luck, Leo Grande oder so. Und das geht auch, das ist so ein englischer Film mit Emma Thompson, kann ich sehr empfehlen. Und da ist sie quasi so eine 60-jährige Ex-Lehrerin oder so und ist auch super unerfüllt und ihr Mann ist irgendwie gestorben und sie will unbedingt wieder Sex haben. Und der Typ ist so ein super junger Sexarbeiter und super gut aussehend natürlich und so. Und das ist total interessant, weil das dreht total dieses Narrativ um, weil man, er ist so, nee, ich bin überhaupt nicht ausgebeutet und ich mach das gerne. Und der hat das auch so ein bisschen so dargestellt in diesem Film, was man ja nie hört als Position eigentlich. Und er meint auch so, das ist einfach halt ein Grundbedürfnis von Menschen und die brauchen das und wir wären alle viel besser dran, wenn wir das sozusagen einfach offen zugeben würden. Und in der Hinsicht hat er so richtig das Gefühl, dass er quasi eine notwendige, fast lebensnotwendige irgendwie Dienstleistung darbietet, auf die Leute halt zurückgreifen können, wenn es halt anders irgendwie nicht geht. Und das fand ich auch so interessant, weil also sowas würdest du ja einer Frau nie sozusagen, du würdest ihr das ja immer absprechen, wenn die so eine Haltung hätte. Aber dann dadurch, dass es im Film ein Mann war, war man so, ja klar, der ist voll
dem
frei.
Dem braucht man's halt.
Ja klar, genau. Ja. Nee, aber wirklich. Und da war es so, ja gut, der ist selbstbestimmt und erfolgreich und hat auch viel Geld dadurch und so. Ne? Also dann hat das total dieses Narrativ irgendwie umgedreht.
Okay, ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Ich finde aber eine Sache, die du eben gerade gesagt hast, so ein bisschen problematisch, dass, also beziehungsweise die dieser Mann in dem Film gesagt hat, dass das halt ein Grundbedürfnis ist. Und also das stimmt schon und natürlich würde es uns allen leichter fallen, wenn wir darüber mehr reden würden. Gleichzeitig bin ich der Meinung, dass ich kann kein Grundbedürfnis auf den Körper einer anderen Person haben. Also vielleicht habe ich das Grundbedürfnis nach Befriedigung, aber das gibt mir definitiv nicht das Anrecht, eben einen anderen Körper in Anspruch zu nehmen. Also meistens sind es ja eben Männer, die der Meinung sind, sie haben ein Anrecht auf Frauenkörper und das ist natürlich ein riesengroßes Problem in unserer Gesellschaft und das wird meiner Meinung nach eben auch durch die Sexarbeit und die immer verfügbare Möglichkeit für Männer, Sex mit Frauen zu haben, gegen Geld, auch aufrechterhalten und reproduziert.
Ja, nee, das ist ein guter Punkt. Aber sozusagen, also du wirst sozusagen nicht damit, also du wirst sozusagen mitgehen, dass das sozusagen ein Grundbedürfnis ist, aber dass das sozusagen man nicht, dass sozusagen nicht normal sein sollte oder dass das sozusagen nicht gegeben ist, dass man das immer befriedigen können muss.
Genau, also, ne? Ja, genau. Also ich meine, es gibt sicherlich Menschen, die keinen Sex haben und das ist dann so und das muss dann okay sein. Die können dann, weiß ich nicht, sich von mir aus zu Hause selbst befriedigen, aber sie dürfen halt nicht erwarten, dass sie andere Frauen oder Menschen anfassen dürfen oder auch begrapschen dürfen oder angucken können oder so. Das gibt's halt nicht, das Recht auf den Körper einer anderen Person.
Ja. Aber gut, aber wenn sie dafür bezahlen, dann ist es ja gewissermaßen, aber du meinst, dass sozusagen eine Erwartungshaltung da ist, dass das problematisch ist?
Genau, und also das ist halt auch das, wo ich dann so ein bisschen ambivalent bin. Also wir können jetzt auch gleich dann zum nächsten Punkt kommen, was ist eben so die Auswirkungen auf die Gesamtheit der Frauen sind von der Sexarbeit. Und also in meiner Wunschvorstellung gibt es einfach keine Arbeit mehr, ganz grundsätzlich, und dementsprechend natürlich auch keine Sexarbeit. Und dementsprechend ist dann eben die Menschen, die nicht auf, ja, normal möchte ich nicht sagen, nicht einfach an Sex kommen, wie die meisten Menschen das tun, über Tinder oder was weiß ich was, die können sich dann eben nicht mehr käuflich erwerben. Ja. Und die müssen dann damit leben. Und also da bin ich dann auch manchmal so ein bisschen, Sex wird halt in unserer Gesellschaft so krass auf so ein Podest gestellt. Vielleicht ist es auch einfach normal, wenn manche Menschen keinen Sex haben. Das sollte auch einfach in Ordnung sein. Es gibt ja zum Beispiel auch Menschen, die halt asexuell sind, die da gar keinen Bock drauf haben. Aber die werden ja auch immer dann total direkt ausgegrenzt, weil es so wichtig ist, Sex zu haben. Aber eben nur den richtigen Sex. Und der ist heterosexuell und in einer Ehe. Und das finde ich halt super problematisch.
Finde ich interessant. Ich gehe sozusagen grundsätzlich mit dir mit, dass es zu Sex fokussiert ist allgemein als Gesellschaft und irgendwie, dass es da problematische irgendwie Einstellungen gibt. Aber meine Frage ist dann, beißt sich das dann nicht so ein bisschen mit deiner Aussage eben, dass Sexarbeit halt normale Lohnarbeit ist?
Ja, also deshalb sage ich ja gerade, ich bin dafür, dass alle Arbeit abgeschafft werden muss, also alle Lohnarbeit. Und also in dem System, in dem wir aktuell noch leben, sollte Sexarbeit wie Lohnarbeit anerkannt werden, damit es halt aus diesem moralen Diskurs rauskommt. Ja. Aber das Ziel ist natürlich die Abschaffung der Lohnarbeit und somit auch der Sexarbeit.
Nur weißt du, was ich meine? Ich finde es in der Hinsicht ein bisschen lückenhaft, weil ich habe das Gefühl, trotzdem findest du es negativ, wenn man das in Anspruch nimmt, irgendwie. Ne? Aber die Frage ist, Also das klingt gerade so, als ob das einfach sozusagen du es negativ findest, weil es eben Lohnarbeit ist. Aber ich weiß nicht, ob du es genauso negativ fändest, wenn das bezogen wäre auf, weiß nicht, jemand, der im Supermarkt für dich kassiert, nee, der ja auch keine Wahl hat. Ja. Ne? Also ich meine, dann ist trotzdem noch so, also es gibt dann trotzdem irgendwas daran, was dich sozusagen noch weitergehend stört. Irgendwie.
Genau, also da kommt halt dann diese Ambivalenz wieder rein. Mhm. Zum Beispiel habe ich auch in der Vorbereitung auf die Folge mich mit einer Freundin unterhalten und die hat dann gleich gesagt, alle Freier sind Täter. Und da habe ich halt auch gleich gedacht, ja, würde ich sofort unterschreiben. Mhm. Und also ich möchte halt weg davon kommen, irgendwie die Frauen in die Verantwortung zu nehmen, sondern mehr mich auf die Männer, die es in Anspruch nehmen, fokussieren. Mhm. Und ich weiß, dass auch die Kriminalisierung der Freier keine Lösung ist, weil das im Endeffekt auch wieder die Frauen in die Kriminalität treibt.
Was oft als nordisches Modell bezeichnet
wird.
Genau.
Ne? Ja. Das ist, kann also auch nicht die Lösung sein. Aber so dieses ganz grundsätzliche Mindset, dass Männer halt der Meinung sind, sie hätten Anspruch auf Sex und können deshalb Sex käuflich erwerben, das finde ich sehr, sehr problematisch. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, habe ich bei Emilia Reuk auch wieder gelesen, also das ist wirklich ein super schwieriges Thema, und zwar, also in unserer Gesellschaft werden ja Männer, die halt so Player sind, total belohnt. Wenn ich ein Mann bin und mir ein Tinder-Profil mache und da dann Frauen date und die mir klar sagen, sie sind auf der Suche nach einer festen Beziehung oder so und ich denen sage, ja, fein, gehe ich mit, was auch immer, dann gehe ich zweimal mit der Frau essen, habe Sex mit der und melde mich danach nie wieder, dann wird es von der Gesellschaft belohnt. Dann bist du halt ein toller Typ, wenn du das machst.
Playboy, ja.
So, genau. Und also ganz ehrlich, weiß ich nicht, ich habe dann, als ich das gelesen habe, gedacht, gut, dann wäre es mir auch lieber, wenn sie wenigstens dann ehrlich sind und die Frauen dafür bezahlen, dann ist es halt so ein klarer, so
eine reine Transaktion,
genau,
ne?
Eine reine Transaktion, gut, aber
weniger heuchlerisch,
ja. Aber also ich merke halt, dass ich trotzdem Abneigungen habe, wenn ich weiß, dass 1 Million Männer täglich Sex käuflich in Anspruch nehmen, dass ich direkt eine Abneigung gegen diese Männer empfinde, und ich kann nicht sagen, ob es darauf zurückzuführen ist, dass ich im christlichen Kindergarten war und auch doch noch heimlich ein kleiner Moralapostel bin. Kann man Apostel gendern? Apostelin? Ihr wisst, was ich meine. Ob es einfach damit zu tun hat, dass ich Männer grundsätzlich im Patriarchat sehr problematisch finde.
Ja, also ich finde das interessant und ich glaube, das hat auch irgendwie, ich glaube, ich gehe auch bei vielem mit, was du sagst. Es ist natürlich die Frage, ob das dann sozusagen, also das spiegelt sich ja dann eher auf Männer wieder oder auf die Rolle von Sex in unserer Gesellschaft, als jetzt explizit auf die Sexarbeit als Arbeit, ne?
Genau, ja.
Also deswegen eigentlich, also schon interessant, ja, sozusagen, du findest die Arbeit nicht schlimm, aber du findest schlimm, dass es Menschen gibt, die das Gefühl haben, sie müssen das in Anspruch nehmen können.
Ja, genau. Und aber das kann man halt auch, also man kann es halt nicht eine Seite der Transaktion kriminalisieren. Vielleicht ist es mir erlaubt, dass ich eine Seite der Transaktion verurteile, weiß ich nicht so genau.
Ja.
Ich habe, wie gesagt, noch keinen 100% gefestigten Standpunkt hier. Ich bin selbst noch dabei, mir eine Meinung zu bilden, aber ja, grundsätzlich finde ich es in Ordnung, wenn Frauen Sexarbeit anbieten, Männer die Sexarbeit in Anspruch nehmen, würde ich, glaube ich, erstmal mit Abstand betrachten wollen.
Interessant. Ja, ich bin irgendwie da weniger festgelegt, aber ich glaube, dass es, also ich meine, übrigens ein Thema, was wir noch gar nicht behandelt haben, ist Menschenhandel und das ganze Thema da drumherum, weil das ist natürlich auch wichtig. Bei uns klingt es jetzt so, als ob Sexarbeit immer super Friede, Freude, Eierkuchen ist und irgendwie nicht problematisch auch an sich, also die Arbeit an sich, dass das mit viel anderen Problemen einhergeht, kommen wir bestimmt gleich noch zu. Genau, aber ich glaube, ich sehe das halt oft dadurch, dass ich keine Frau bin, A, und auch nicht auf Frauen stehe, B, glaube ich, denke ich halt oft an andere Männer und natürlich gibt es dann halt dieses Gefälle auch nicht, ne? Also, dass es sozusagen dieses patriarchale Machtgefälle gibt, dass man sich das einfordert. Nicht, dass es jetzt auch bei Männern, die mit anderen Männern Sex haben, nicht auch schwierige, prekäre Sexarbeits irgendwie Konfigurationen gibt, die auch absolut problematisch sind, auch hier in Berlin. Kann ich nur erzählen, vom auch am Straßenstrich am Neuendorfplatz habe ich früher gewohnt, auch nur rumänische, also viele Minderjährige, aber nur rumänische junge Männer, die das auch ganz klar nur aus Geldnot machen und die von ihren Familien aktiv hier hingeschickt werden. Und sehr interessanterweise, weil ich habe mal mit einem Sozialarbeiter geredet, der explizit die betreut hat und selber schwul war, super homophob.
Krass.
Okay. Also sie schlafen mit anderen Männern, aber sind selber ultra homophob.
Ja.
Vielleicht auch als Reaktion darauf irgendwie.
Ja, kann sein.
Also ja, da gibt es auch schlimme Sachen, das will ich nicht sagen, aber ich glaube, es fällt mir dann sozusagen schwer, wenn man jetzt die Sexarbeit als reine Arbeit ansieht und diese sozusagen diese Transaktion mal herausnimmt von dem ganzen gesellschaftlichen Kontext, dann finde ich es irgendwie schwierig, das zu verurteilen. Genau in dem Sinne, dass ich dann sage, okay, aber wenn man dann sagt, es ist irgendwie ein Bedürfnis auf irgendeiner Ebene, dann sollte es vielleicht auch okay sein, das befriedigen zu dürfen. Aber ich gehe auch mit bei dir, dass man sagt, trotzdem heißt das ja nicht, dass man das endlos treiben kann und irgendwie immer zu jeder Zeit und
ja, genau.
Nach dem Motto, ist es dann nur eine Preisfrage und da kann man sich alles haben, was man will, inklusive Menschen.
Ja.
Aber sozusagen die Grundidee, dass man dann für Sex bezahlt, finde ich, glaube ich, moralisch dann nicht so schlimm.
Ja, ich weiß nicht. Also mir fällt es halt sehr schwer, das zu trennen, weil ich halt einfach sehr feministisch bin und mich davon nicht so gut lösen kann.
Möchtest du sagen, ich bin schlechter Feminist?
Nein, das wollte ich damit nicht sagen.
Stimmt ja vielleicht. Das kann man schon anprangern, ja.
Aber ja, deshalb fällt es mir schwer, das nicht zu verurteilen. Und also du hast es gerade angesprochen, dass wir halt hier jetzt überwiegend über Frauen reden, die das halt nicht, also natürlich auch aus Zwang machen, aus finanziellem Zwang, aber die halt jetzt nicht wirklich durch Menschenhandel in die Prostitution gekommen sind. Aber das finde ich auch wichtig nochmal zu erwähnen, dass das halt zwei verschiedene Dinge sind. Das eine ist Sexarbeit, wo die Frauen dann eben auch an dem Gewinn beteiligt werden, den sie produzieren. Das andere ist Sexsklaverei, wenn sie halt wirklich überhaupt keine Möglichkeit haben, wenn sie quasi auch ihren Zuhältern nicht wechseln können oder so, wenn sie verschleppt werden, zum Sex gezwungen werden, dann sind es keine Sexarbeiterinnen mehr, sondern sind es Sklavinnen. Und ja. Das ist halt wirklich ein ganz anderes Thema.
Ja.
Deshalb
nee, hin und also, über das nee, nee, absolut. Nee, ich habe das vielleicht auch eben schlecht gesagt, also ich sehe das natürlich auch als komplett getrennte Themen an, aber ich wollte nur sagen, ich glaube, viele Leute erwarten, dass man das zusammen nennt und das haben wir aber noch nicht getan, ja, das wollte ich nur sagen. Ja,
stimmt, da hast du total recht, beziehungsweise es passiert halt auch sehr oft, wenn man über Sexarbeit redet, dass dann viele Leute auf die Sexsklaverei direkt zu sprechen kommen und deshalb der Meinung sind, dass es verboten werden müsste, um das zu verhindern. Aber es sind halt wirklich zwei unterschiedliche Themen. Und das eine ist eben wirklich, den Kampf von Arbeiterinnen gegen ihren Arbeitgeber zu unterstützen oder halt den Kampf von Sklavinnen gegen einen Sklavenhalter. Und es sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Themen.
Ja, ich fand das sehr interessant. Ich habe mir einen Report angeguckt von Human Rights Watch. Und da ging es auch darum. Also die trennen das super scharf. Also was ich schon interessant fand, weil im Vorhinein zu diesem Podcast-Folge und allgemein der Recherche, habe ich auch gedacht, dass das deutlich enger gesehen wird, auch von vielen Gruppen. Aber ich fand es interessant zu sehen, dass gerade Human Rights Watch, die ja, glaube ich, schon ein sehr irgendwie spezielles Interesse daran haben, Menschenhandel zu unterbinden und so und sich ja auch aktiv dafür einsetzen, dass ja auch die sagen, das sind zwei komplett getrennte Sachen, die zwar oft zusammenfallen, aber sozusagen die komplett anders behandelt werden müssen.
Ja.
Und die sind auch überhaupt nicht fürs nordische Modell. Die sagen, das ist total katastrophal, dass isoliert die Frauen, sie können nicht zur Polizei gehen, wenn sie Gewalt erfahren haben, sie werden total tabuisiert, sie können kein Bankkonto öffnen, also sozusagen alles wird ihnen schwer gemacht, die Männer haben sowieso kein Problem und der Menschenhandel wird damit auch nicht gelöst sozusagen. Ne? Und die sagen dann auch, das sind zwar getrennte Probleme, man sollte, also die sind der Meinung, man sollte komplett entkriminalisieren die Sexarbeit und dafür halt dann natürlich den Menschenhandel viel enger unter die Lupe nehmen und das sind halt aber irgendwie dann nochmal ein ganz anderes Thema. Und was ich auch interessant fand, ist, die haben gesagt, ganz oft haben sie erlebt, also die hatten so eine kleine Studie, das war, glaube ich, in Kambodscha, China, Tansania, USA und Südafrika. Und dann haben die gesagt, ganz oft wissen ja auch SexarbeiterInnen von Menschenhandelsfällen, weil das halt oft zusammenfällt. Aber die können darüber gar nicht berichten und die können das auch nicht anzeigen, weil die halt natürlich Angst haben vor eigenen Repressionen, weil ihre eigene Arbeit illegal ist. Ne? Was irgendwie total einleuchtet, wenn man es so sagt. Aber also sozusagen das... Also dieses nordische Modell ist eigentlich, es scheint wie eine Lösung, wenn man sozusagen nur die richtige Seite, in Anführungsstrichen, bestraft, aber ist eigentlich keine.
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, falls ihr das vorhin nicht mitbekommen habt. Also das nordische Modell ist eben, dass die Freier kriminalisiert werden, die Sex käuflich in Anspruch nehmen. Und ich finde auch, dass das halt ein bisschen problematisch ist.
Und die Sexarbeiterin nicht, ne? Ganz explizit.
Genau, die Sexarbeiterin nicht, Also sondern der Mann wird unter Strafe gestellt. Und ja, also was du gerade gesagt hast, wenn man eben das alles in einen Topf wirft und sagt, Sexarbeit ist immer Missbrauch, ist immer Vergewaltigung, dann kann man halt nicht mehr auf konkrete Fälle von Missbrauch und Vergewaltigung innerhalb der Sexarbeit eingehen. Weil dann hast du halt eh schon diesen Schirm. Und dann macht es halt das natürlich auch den Sexarbeiterinnen schwerer, das dann anzuklagen, wenn es eh schon von vornherein als Missbrauch und Vergewaltigung angesehen wird. Uns läuft die Zeit davon. Wir müssen jetzt noch auf die Auswirkungen, auf die Gesamtheit der Frauen eingehen. Schauen wir mal, wie weit wir noch kommen. Wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen, einige Aspekte, aber egal. Also die ständige Verfügbarkeit von Sex für Männer verändert die Beziehung zwischen Männern und Frauen, die zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist ganz klar so, weil sie einfach, wenn sie halt in ihrer Ehe oder wo auch immer keinen Sex bekommen, müssen sie nicht netter sein oder bessere Menschen werden, damit jemand Lust hat, mit ihnen zu schlafen, sondern sie können es sich einfach käuflich erwerben. Das macht natürlich etwas. Und auch die allgegenwärtige Werbung für Sex mit Frauen wirkt sich natürlich auf das Selbstbild von Frauen aus. Also das ist eine ganz klare Objektifizierung, die da stattfindet. Und auch dadurch haben Frauen das eben auch selbst verinnerlicht, dass sie Objekte sind in unserer Gesellschaft. Und also was ich eben auch spannend finde, ist halt so diese Reglementierung. Also das hatte ich vorhin schon kurz angewähnt. Mhm. Mir wurde als Teenie auch oft gesagt, dass ich aussehe wie eine Prostituierte, weil ich halt einen kurzen Rock getragen habe oder so. Und das ist natürlich super problematisch. Also da lernst du dann als junges Mädchen halt, wie du sein kannst, wie du eine gute, brave Frau sein kannst. Und wenn du das nicht bist, dann bist du eine Prostituierte. Und das sind halt so die zwei Wege.
Das ist ja inhärent schlecht, ne?
Genau, das ist immer was Schlechtes. Und das sind halt so die zwei Wege, die du einschlagen kannst. Mhm. Ja, das ist auch schon ein bisschen problematisch. Und es zieht halt auch, also die ganze Debatte um die Sexarbeit zieht halt auch so eine klare Grenze zwischen gutem Sex und schlechtem Sex. Also guter Sex ist eben der in der Ehe, der freiwillig passiert aufgrund von Begehren. Und der schlechte Sex ist der, der in einer Transaktion geschieht, die mit Geld abgeschlossen wird.
Ja, es ist, ich denke noch darüber, über den Kommentar nach als Kind, das ist echt erschreckend, ne? Also wenn ich auch an meine eigene Grundschulzeit zurückdenke, wie oft das auch als Beleidigung fällt, ja, ne? Also egal ob jetzt Hurensohn oder whatever, dass das schon direkt so stigmatisiert wird, dass, ja, dass sozusagen man da schon direkt so eine harte moralische Einstellung zu hat, ne? Dass sofort beigebracht wird, es gibt nichts Schlimmeres eigentlich, ja, genau, als, also erstens Prostitution, aber schon abseits davon, mit vielen Menschen zu schlafen, ne? Das geht ja auch einher damit. Also
genau,
das ist eigentlich so eine alte Idee von, man sollte möglichst mit einer Person schlafen, maximal quasi, ja. Also gerade genug, um Kinder zu machen.
Ja.
Wahrscheinlich auch irgendwie oft religiös konnotiert.
Total.
Von der Kirche vorgegeben. Ja, genau, und dass das sozusagen dann dadurch auch so eine doppelte Negativwirkung erzielt, ne? Weil nicht nur, dass Prostitution schlecht ist, aber auch alle Frauen, die Sex haben mit mehr als einem Mann, sind irgendwie auch dann fast Prostituierte quasi, ne?
So die Stufe vorm Abgrund.
Der Gateway-Drug zur Prostitution.
Also insgesamt kann man eben sagen, dass die Stigmatisierung von Sexarbeit eine Mahnung an die Gesamtheit der Frauen ist, die Regeln des Patriarchats nicht zu überschreiten.
Mhm.
Und ja, da müssen sie halt immer quasi sich so dran langhangeln, damit sie dann nicht doch aus Versehen einmal einen Schritt über die Linie setzen und in den Abgrund hineinrutschen. Ja, das ist schon erschreckend. Bitte?
Ich wollte nur sagen, ich hatte noch eine Studie rausgeholt, die ich total interessant fand. Mhm. Es geht noch ein bisschen um Gesundheit von Frauen. Ich weiß nicht, ob das hier noch so reinpasst.
Klar.
Aber Gesamtheit der Frauen, Gesundheit ist fast dasselbe. ich hatte eine Studie gesehen von, und da haben die sich Rhode Island angeguckt in den USA.
Ah, ja.
Und das fand ich total spannend, ganz kurz, weil die haben aus Versehen Sexarbeit legalisiert. Wenn es in geschlossenen Räumen stattfindet. Die haben nämlich irgendwie ein altes Gesetz gestrichen und haben dann aus Versehen das nicht richtig geändert.
Mhm.
Und dann war es auf einmal weg. Das ist
voll geil.
Und zwar 1980, das ist niemandem aufgefallen, bis 2003 die Polizei SexarbeiterInnen hochgenommen hat und ein Anwalt, der nicht Strafrecht gemacht hat, hat sich das dann angeguckt, weil halt irgendwie irgendeine Frau, die mit dem befreundet war, hat ihn dann angeheuert, obwohl der eigentlich überhaupt nicht Strafrecht gemacht hat. Der hat sich das mal dann angeguckt, das Gesetz, mit frischen Augen und hat dann gemerkt, dass es zwar kriminalisiert auf der Straße, aber überhaupt nicht in geschlossenen Räumen.
Ja.
Und das war halt so eng sozusagen formuliert. Und dann gab es eine Gerichtsentscheidung dazu und das hat dann dafür geführt, dass ab 2003 in Rhode Island Prostitution, also Sexarbeit in geschlossenen Räumen erlaubt war. Und dann haben sie zwar 2009 ein Gesetz geschrieben, um es wieder zu verbieten, weil ihnen das dann aufgefallen ist. Aber sozusagen für diese Periode, diese paar Jahre dazwischen, gab es dann auf einmal, war das sozusagen einer der wenigen Orte in den USA, wo Sexarbeit indoor legal war. Und deswegen gibt es da ganz interessante Daten. Und was da herauskam, war, die haben sich das sehr genau angeschaut, auch im Vergleich mit anderen US-Städten, im Vergleich zu dem durchschnittlichen Crime Rate, was ist sozusagen die Rate von Gewalttaten, aber auch allgemein auch so Sachen wie Vergewaltigung und so. Und dann kam auf jeden Fall raus, dass es eine 40% Minderung gab von Frauen, die Gonorrhoe haben, also als eine Geschlechtskrankheit. Ja. Und die haben sich die Geschlechtskrankheit rausgeholt, weil das oft heterosexuell, also mehr heterosexuelle Menschen haben. Und 30% weniger angezeigte Vergewaltigung in diesem Zeitraum.
Krass.
Und zwar wirklich auch in dem Ort. Also die haben das verglichen mit der Vergewaltigungsrate im Rest des Landes, aber auch im Rest des Bundesstaates und auch über die Gesamtzeit. Also die haben da schon echt versucht, alles andere rauszurechnen, haben auch geguckt, ob es weniger Polizei gab, ob es irgendwie, also wirklich, die haben richtig sich Mühe gegeben, das sozusagen nur auf diesen Faktor zu beziehen.
Okay, aber warte, ich muss nochmal ganz kurz nachfragen, um das zu verstehen und auch natürlich für unsere Zuhörenden. Also der Bevölkerung war dann schon bewusst, dass es legal ist und nur quasi den Gesetzgebenden nicht?
Nee, genau, also es war sozusagen ganz 30 Jahre lang legal, aber es ist niemandem aufgefallen. Dann hat einmal jemand dafür geklagt, der Richter hat den Recht gegeben und ab dann war so, ah, hier ist jetzt Prostitution legal und dann kam, brach's ein, dann war auf einmal sozusagen, also dann war richtig bekannt öffentlich, dass da Prostitution legal war, bis sie dann das Gesetz wieder geändert haben.
Jetzt habe ich es verstanden, alles genau. Klar, danke.
Und die Studie ist natürlich auch interessant, weil sozusagen, was auch oft kritisiert wurde und problematisch ist in der Studie, ist, die hat dann sozusagen gesagt, die Frau, die das geschrieben hat, hat vermutet, dass ein Grund, warum vielleicht das um 30% gesunken ist, wenn man jetzt nicht unbedingt im ersten Moment davon ausgehen kann, dass das verbunden ist, dass sozusagen, dass vorher Männer sozusagen keinen Weg hatten, Sex zu haben und dann mehr Vergewaltigungen stattgefunden haben. Was in dem Sinne problematisch ist, weil man ja davon ausgeht, dass es dann so ein Grundbedürfnis-Ding ist, ne? Und, oder nicht Grundbedürfnis in dem Sinne, aber im Sinne von, dass das sozusagen widerspiegelt, dass wenn Sex freier käuflich ist, dass dann halt die Vergewaltigungsrate runtergeht, das hat schon interessante Auswirkungen.
Ja, aber das finde ich halt auch ein bisschen problematisch, weil das eben dann so suggeriert, dass jeder Mann potenziell ein Vergewaltiger ist.
Nee, eben, total, total problematisch. Aber ja, so sind halt die Zahlen. Kann natürlich an irgendwas anderem liegen, ne? Ja. Aber es ist auf jeden Fall schon krass. Und es ist halt sehr selten, dass man so ein Land hat, wo wo das halt so on-off ist. Also ganz oft ist es super schwer, das einzuschätzen, weil es halt nicht so eine Legalisierungsphase gab und dann wieder verboten wird.
Ja, klar. Krass. Okay, also wir müssen langsam zum Ende kommen. Ja. Ich möchte auf jeden Fall eine Sache noch ansprechen und zwar die Lösung all unserer Probleme. Mal sehr wieder habe ich sie dabei. Und zwar, die Zerschlagung der Sexindustrie ist nur möglich, wenn sie mit einer Frauenrevolution einhergeht. Und deshalb müssen wir einfach dafür sorgen, dass die Revolution anfängt. Denn die Revolution wird die Kapitalistenklasse enteignen und dadurch wird dann auch die Sexindustrie fallen. Und dann können Menschen anfangen, frei Sex zu haben und die Unterdrückung der Frau sowohl in der Ehe als auch in der Sexarbeit kann ein Ende finden.
Nochmal, sorry, das war jetzt zu schnell. Also wir müssen sowohl Lohnarbeit abschaffen und was noch? Und das Patriarchat.
Genau.
Ja, voll easy eigentlich, ne?
Also und den Rassismus.
In 2 Wochen haben wir das durch, oder? Dann gibt es keine Sexarbeit mehr. Okay, ja, eine kleine Wunschliste von Ron zum Ende. Aber ja, nee, ich meine, das ist einleuchtend.
Revolution ist die Lösung, ja.
Dann ist aber halt die Frage, also ich meine, würden dann, zum Beispiel stellt sich ja dann die Frage, wenn man zum Beispiel sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen hätte, um jetzt mal ganz auf einen anderen Weg zu gehen, dass dann vielleicht niemand angewiesen ist, Geld zu verdienen und dann dementsprechend auch, also ich meine, dann ist ja niemand irgendeiner Lohnarbeit verpflichtet. Glaubst du, dass das dann zum Beispiel auch so ein Weg wäre, um diesen Druck, dass man dann das aus finanziellen Gründen machen müsste, zu senken?
Also ich glaube, wenn wir bedingungsloses Grundeinkommen hätten, würden sehr viele Menschen das machen, worauf sie Lust haben und eben nicht mehr irgendwelche blöden Jobs, die ihnen nicht gefallen. Wahrscheinlich würde es dann wirklich darauf hinauslaufen, dass dann nur noch Menschen Sexarbeit anbieten, die auch Lust darauf haben, was definitiv eine Verbesserung wäre. Ja. Aber ich bin auch der Meinung, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen noch sehr weit von der Revolution war. Verschieden ist.
Weil ich meine, die Frage ist schon interessant. Sagen wir, man läbe, das ist nicht der richtige Konjunktiv, man würde in dieser Welt leben, in dieser Utopie, aber Männer wollen trotzdem sehr viel Sex haben. Weil ich meine, also eine Sache ist sozusagen, ob man für Sex bezahlt, aber die andere ist ja dann, ob sich Männer dann ändern, wenn es keine Lohnarbeit mehr gibt.
Und das Patriarchat. Das Patriarchat gibt es ja auch nicht mehr. Natürlich ändern die Männer sich, wenn es das Patriarchat nicht mehr gibt. Und auch die Frauen können ja dann auch viel freier Sex haben und dann müssen die Frauen nicht mehr für Sex bezahlt werden, weil sie dann selber auch Sex genießen können und ihn vielleicht auch freiwillig haben wollen.
Das heißt, dann gibt es einfach mehr freiwilligen Sex und Männer müssen es gar nicht mehr kaufen. Genau. Ja. Ich meine, das ist ja auch was, worauf man zuarbeiten kann. Dann ist ja auch dann eine konkrete Vorstellung.
In unserer nächsten Folge reden wir dann darüber, wie sich das entwickelt hat. Und ob die Welt jetzt wirklich so aussieht, wo wir Patriarchat, absolut. Kapitalismus, Rassismus und alles Weitere abgeschafft haben.
Macht eure Hausaufgaben. Wir wollen das bis in 2 Wochen fertig sehen, das Projekt. Ja, cool. Ich glaube, wir sind fast am Ende. Ich wollte nur noch zwei ganz kleine Sachen einbringen, weil ich sie mir aufgeschrieben habe und ich fand sie total interessant. Das passt jetzt überhaupt nicht mehr. Aber ich habe zum Beispiel gelesen, auch ein Problem, das ganz oft natürlich durch diese Diskriminierung und Isolierung, das auch ein echtes Problem für die Gesundheit von Frauen ist. Und zwar habe ich einen Fall gelesen, auch bei Human Rights Watch, dass in 4 amerikanischen Städten, also in den USA, haben sie dann angefangen, bei Prostitution, also bei SexarbeiterInnen, Kondome als Indiz dafür zu nehmen, dass sie Sexarbeit leisten. Und das hatte dann zur Folge, dass diese Frauen einfach keine Kondome mehr benutzt haben.
Ach krass, ey. Es ist
wo man
so
sich
schlimm.
Denkt, so, ja. Das ist ja wohl nicht Sinn der Sache. Ja, nee. Und dann gab es, also es sind natürlich die Raten von irgendwie Geschlechtskrankheiten
heftig.
Gestiegen und so. Und ich wollte noch eine Sache sagen. Ich habe auch eine interessante Studie gesehen von 2 Ökonomen. Und die haben sich das halt angeguckt als so Markt. Und die hatten quasi die Idee, okay, wenn dann Sexarbeit legalisiert wird, dann gibt es sozusagen 2 Effekte. Einmal so einen Skaleneffekt, dass der Markt an Prostitution sich dann vergrößert und dadurch auch mehr Menschenhandel passiert. Und der andere war aber, dass es so eine Art Substitutionseffekt gibt, dass dadurch, dass es mehr Prostitution gibt, der sozusagen die Notwendigkeit für Menschenhandel sinkt.
Ah, okay.
Also beziehungsweise Sexsklaverei oder was auch immer, ne? Und dann war die Frage, was überwiegt, weil sie sozusagen entgegengesetzt sind, was überwiegt eigentlich? Und die haben sich, das ist wirklich eine interessante Studie, die wir auch in den Shownotes hinzufügen, die ist ziemlich lang und ist jetzt irgendwie ein bisschen schwierig, das jetzt so schnell zu erklären. Aber auf jeden Fall kam heraus, die haben sich 150 Länder angeguckt und dass dieser Skaleneffekt deutlich überwogen hat. Also wenn man Sexarbeit legalisiert, dann gibt es einfach mehr Menschenhandel in diesen Ländern. Die haben das auch ein bisschen relativiert, die haben dann gesagt, natürlich hängt das dann halt auch an diese schwierigen Zahlen, die sehr ungenau sind und über die man nicht weiß, wie genau sie sind. Gerade, also Sexarbeit ist noch eine Sache, aber Menschenhandel ist ja noch schwieriger zu ermitteln, wie groß das ist. Und in der Hinsicht haben die dann gesagt, also man muss sich trotzdem bewusst darüber machen, dass sozusagen eine Legalisierung, dass das scheint irgendwie damit zusammenzuhängen, dass dann Menschenhandel auch steigt. Wiederum, aber was dann auch immer so ein bisschen die Kehrseite ist, haben sie trotzdem gesagt, das heißt aber nicht unbedingt, dass es dann besser ist, das zu verbieten, eben weil das halt die Lebensqualität von von den Menschen, die das legal als Arbeit betreiben, als sozusagen echte Sexarbeiterinnen und nicht als Sexsklaven, dass das die halt auch verschlechtert. Ne? Also es ist irgendwie trotzdem so ein Abwägen. Man kann jetzt nicht deswegen sagen, ja gut, dann verbieten wir es und wir lösen das Problem.
Ja, nee, stimmt. Das sind halt zwei Themen, die verbunden sind, aber das eine wird sich nicht durch das andere lösen.
Wie würdest du denn kurz vor Schluss noch sagen, hat sich denn jetzt deine Position unbedingt verändert? Oder kannst du kurz einmal schildern, wie es vorher war und jetzt?
Also jetzt unbedingt innerhalb der letzten Stunde, glaube ich, hat es sich nicht so richtig krass verändert.
Oder durch die Recherche vielleicht,
ja. Ja, durch die Recherche hat es sich gefestigt auf jeden Fall, dass ich besser diesen Zusammenhang verstehe von Sexarbeit, Sexindustrie und der gesamten Unterdrückung der Frau, dass das eben sehr, sehr stark wirklich miteinander verknüpft ist und dass man deshalb diese Kämpfe nicht trennen kann. Also dass für die Befreiung der Frau ganz klar auch die Befreiung der Sexarbeiterin ein Teilaspekt ist. Das war mir vorher nicht so bewusst und da bin ich jetzt weiter
befestigt. Nee, auf jeden Fall. Ich glaube, das hört man auch ganz oft in der gesellschaftlichen Debatte null. Ne?
Ja.
Also das wird sehr gut weggelassen, dass es irgendwie in diesem größeren patriarchalen Zusammenhang eigentlich ein Problem ist. Ich glaube, ich war auch deutlich ambivalenter am Anfang zur gesamten Sache. Und ich glaube, insgesamt bin ich immer noch so ein bisschen zwiegespalten, aber ich bin auf jeden Fall deutlich klarer dabei, dass das nordische Modell keine Lösung ist und dass Entkriminalisierung wahrscheinlich trotzdem eine gute Idee ist. Ich glaube, das ist da, wo ich jetzt bin, sozusagen um die Frage der Sexarbeit der Freier und so, das ist, glaube ich, da bin ich auch sehr unentschlossen. Und sozusagen, das ist ja auch ein super komplexer Zusammenhang. Aber ich glaube, ganz oft wird das nordische Modell so ein bisschen als Kompromiss-Ideallösung dargestellt und dass das irgendwie nicht unbedingt der Fall ist, dass sich das sozusagen gefestigt hat als Meinung bei mir, das war auf jeden Fall neu.
Genau, das hatte ich schon auch in dem Buch von Emilia Roig eben gelesen, dass das halt nicht die
Idee. Die war auch dagegen, die dagegen sozusagen.
Genau, ganz klar dagegen. Und also wenn Sexarbeit kriminalisiert wird, um eben Sexarbeit zu verhindern, das kann auch funktionieren, wenn eben dann den Frauen, die aus der Sexarbeit dann rauskommen, halt Alternativen geboten werden. Mhm. Wenn sie irgendwie in die Gesellschaft integriert werden können, wenn ihnen Jobs angeboten werden, dann kann das auch funktionieren. Aber das ist halt aktuell auch nicht vorgesehen.
Ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, danke euch. Ich hoffe, wir haben uns nicht um Kopf und Kragen geredet.
Bisschen überzogen
heute.
Aber ihr könnt es uns nachsehen, bitte.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht haben wir den einen oder anderen Denkanstoß anregen können. Wenn ihr ganz anderer Meinung seid als wir, lasst es uns sehr gerne wissen. schreibt uns an hallo@linksgrünversifft.net, grün mit UE, wie immer. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören und auch eure Meinung zum Thema zu hören. Und ihr könnt auch sehr gerne kritisieren, was wir so gesagt haben.
Bitte.
Wir freuen uns immer, weiter zu lernen.
Dann sehen wir uns in 2 Wochen, ne? Mit dem nächsten Thema.
Genau.
Bis dann.
Bis dann, ciao.